Wir grüßen die Muttersendung Dyke Edition und unsere Großvatersendung Pink Channel, Zwinker. 8. März Bündnis, Zora, Queer Amnesty International, Lila Sophia für die Liebe, Saskia Lavoe von Schrottgrenze für unsere neuen Jingles und Jeanette fürs Sharepick. Danke und Grüße und viel Liebe an euch alle.
Nun folgt ein Gespräch, das ich mit Dr. Hartmut Kammerer geführt habe. Dr. Hartmut Kammerer ist in der Community relativ bekannt, weil er der Nachfolger von Professor Friedemann Pfefflin gewesen ist an der Universität Ulm und dort den Schwerpunkt in der therapeutischen Begleitung von Transpersonen gehabt hat. Mit ihm habe ich gesprochen über das Spannungsfeld von Transsein und Detransition und wir steigen in das Gespräch ein, als wir gerade darüber sprechen, dass es von der therapeutischen Seite einen Druck auf Transpersonen gibt, ein bestimmtes Performing zu zeigen.
Also es tut mir jetzt einfach schwer, weil sie so eben in der Diskussion die Performance-Zeit ist es sehr betont haben von Trans. Ja, Trans ist Performance im Alltag. Und ich lebe mein Geschlecht mal mehr männlich, mal mehr weiblich. Eben wie es so mein Bezugsrahmen, mein Erleben, mein inneres Gefühl mir am besten tut. Während bei Alice Schwarzer, da würde ich ja mehr weniger von der Performance runtergehen und mehr auf diese andere Seite, mal so sagen, Geschlecht ist so, das Geschlechtserleben ist so ein Stück mitgegeben in meinem Leben. Ja, ich erlebe mich oft schon früh als Mann und das ist ein sehr tief fest verankert zum Teil in meinem Leben und es ist nicht einfach nur von meiner Gesellschaft herum mir vorgegeben oder diktiert, wie ich zu sein habe, sondern es ist auch, kommt auch aus meinem inneren Leben heraus. Von daher ist es so meine, wo ich mir so schwer tue, was zu sagen. So, ich bin so zerrissen zwischen diesen Seiten, zwischen Performance und quasi, Anführungszeichen, angeboren, so stabil über die Lebensspanne.
Das hält man ja nicht dauernd aus. Also wenn Sie ständig misgendert werden, dann müssen Sie einen Umgang finden. Und sind ja trotzdem, Sie haben ja trotzdem das Geschlecht. Die Frage ist eben, ob Sie dann, wie Sie da schon sagten, noch die 37. Operation oben draufsetzen oder ob Sie nicht einen Kompromiss finden in der Praxis?
Trans wurde die schöne Vielfalt bei Trans, finde ich. Ja, dass so jede ihren eigenen Weg findet, damit umzugehen, wie Sie das vorhin so schön gesagt haben. Mal bin ich mehr männlich im Alltag, mal mehr weiblich im Alltag. Das ist so, was aber vielleicht auch so für viele das Bedrohliche bei Transpersonen ist. Ja, dass die meine gewohnte Struktur irgendwie, meine gewohnte Ordnung.
Deshalb finden wir es schwierig, wenn man von richtig und falsch spricht und solche Transitionen in diese Kategorien einsortiert, sondern dass wir eher versuchen, in den Dialog zu gehen, auch mit den Klienten.
Richtig oder falsch?
Ja, dass eine Transition richtig oder falsch ist. Ne? Das ist das Thema D-Trans. Detransitioniert jemand, weil es falsch war? Oder ist D-Trans, wie Sie das auch gesagt haben, weil es Gründe dafür gibt? Ja. Oder ist Transition nicht eher weniger ein linearer Prozess als ein Prozess, wo Sie, wie Sie das auch eingangs gesagt haben, man hat Phasen von Detransition und auch wieder nicht und von Transition und das wechselt sich bisweilen in so einem Leben auch immer mal wieder ab.
Das ist so das Schwierige, wie konstruiere ich die Geschlechtsidentität? Ja? Ist so meine Geschlechtsidentität stabil über mein Leben oder kann das dann auch im Leben mal wechseln? Dass ich mich so mehr in meiner weiblichen Seite wohler fühle oder mehr in meiner männlichen Seite wohler fühle. Oder
also Sie finden, wenn das Performing geändert wird, dann auch würde sich auch die Identität ändern?
Ja, genau.
Da kann man sagen, Sie zwei Sätze zu sich selber. Sie stammen ja aus der Schule von einer der ganz Großen, von Verfliehen.
Ja, genau. Das war quasi seine Nachfolge angetreten. Er hat mich gebeten, dann die Behandlung fortzuführen, als er in Pension gegangen ist. Ja.
Was haben Sie von ihm in Erinnerung?
Oh, das ist jetzt irgendwie eine ganz schwierige Sache. Er hat noch ein sehr binäres Modell von eher so gewachsen daran, dass ich so mehr zulasse, dass ein Patient bei mir nicht sehr weiblich auftreten muss, nicht sehr männlich auftreten muss und ich trotzdem ihn in der Transition begleite. Das ist so eher das, was ich so ist von ihm fortgeführt haben und so weiter.
Wir heute so ein bisschen den binären Part raushängen lassen.
Ich glaube, das liegt am Thema die Transition, ja, weil die Transition unterstellt irgendwie gleich binär, ja. Oder wie soll ich, wenn ich nur binär bin, dann kann ich fließend sein, aber nicht detransitionieren, ja. Ja, das ist so, ich glaube, das liegt am Thema, dass das heute so ein bisschen arg binär rübergekommen ist. Ja.
Würden Sie für uns das Thema Detransition aus Ihrer Perspektive einordnen? Welche Relevanz hat das Thema?
Also, ich würde mal ganz fast festbehalten, das geht fast gegen Null, die Relevanz. Also so, wie ich das jetzt erlebe im Alltag, ich habe jetzt schon viele, viele gesehen und das ist wirklich so was sehr Einschneidendes, Schmerzhaftes war, kann ich mich gar nicht so sehr erinnern. So, das war so, diese eine Patient, dieser Autist, der dann irgendwann klar wurde, ich will dazugehören und es hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Das sind vielleicht so ein paar eindrückliche Beispiele, aber ganz, 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 ganz selten. Insofern spielt es in meinem Alltag eigentlich keine Rolle.
Ja, das kann ich nachvollziehen, das ist bei uns im Übrigen auch so.
Ja.
Nun ist das Thema Detransition in einem bestimmten Teil der Öffentlichkeit, ich will es mal so formulieren, spielt es eine große Rolle. Und es wird ja auch politisch gepusht. Aktuelle Emma malt das Bild von einer Prozesslawine, die auf uns zurollen wird, weil immer mehr erkennen, dass es alles falsch war. Kennen Sie diese Argumente? Wie ordnen Sie diese Argumente ein?
Ich würde mir wünschen, dass man dem Erleben der Jugendlichen mehr Vertrauen schenkt. Und irgendwie unterschätzt man so das, was so ist, so jetzt nach vielen Jahren Erfahrung schon, was so für Menschen eine Ordnung für Wichtigkeit, also dass alles ordentlich ist und gesetzt ist, wie wichtig das für die Menschen ist. Und dadurch ist Trans immer irgendwie was Revolutionäres. So, ja. Das ist, ich glaube, diese Seite wird Trans behalten. Bei allen gesellschaftlichen Öffnungen und was auch immer. Ich glaube, dass da Ordnungen zerstört werden, die viele aufrechterhalten wollen, das gehört zu Trans dazu.
Vielleicht noch mal eine Frage in Bezug auf die für die Therapeutinnen oder die Therapeutinnen seitens. Es wird ja immer gefordert, dass strenger geguckt werden soll, länger geguckt werden soll. Was würden Sie sagen und vielleicht auch, welchen Rat hätten Sie für die Therapeutinnen aus Ihrer langjährigen Erfahrung?
Das ist jetzt für mich eine schwierige Frage, weil ich mich da jetzt irgendwie offenbare als jemand, der sehr schnell ist. Und zu wenig will ich jetzt nicht sagen, aber relativ schnell einfach mit meinen Patienten mitgehe und einfach den Weg gehe und wo man jetzt heute das Thema die Transition hat, denke ich, ist einfach wichtig dabei, den Raum offen zu halten. Es darf auch den Weg zurückgehen und es ist keine Katastrophe und man kann auch mal eine Zeit lang Hormone nehmen und merken, das ist nichts für mich und man kann wieder damit aufhören. Also, dass man da einfach mal schaut, was ist passend für mich, was stimmt für mich. Und das kann ich als Therapeut, auch wenn ich 20 Stunden, 200 Stunden zuschaue, kriege ich das auch nicht klarer. Das ist so meine
Entscheidung. Wenn Sie eine Botschaft hätten an die junge Generation, Sie sprechen ja hier auch mit einer jungen Therapeutinnen-Generation, welchen Tipp hätten Sie oder welchen Rat hätten Sie, was würden Sie einer jungen Generation mitgeben?
Also schon eher den Worten vom Patienten zu trauen als den Theorien. Also dass man da versucht, so diese vielfältigen gesellschaftlichen Hintergründe, das Geschlecht immer auch hat, einfach mal ein bisschen beiseite zu schieben und mehr zu sehen, wer sitzt da vor mir und dem zu folgen. Weil das ist so das Spannende bei der Behandlung bei Transpersonen, dass da Wege gegangen werden, die man sich ja erstmal gar nicht so vorstellen kann.
Danke.
Gerne.
So, ihr Lieben, jetzt folgen die Termine wie immer bis zur nächsten Sendung. Am 1. Mai findet ein Mopo-Talk statt über den Volksentscheid Gendern. Und zwar mit den GegnerInnen des Genderns und den InitiatorInnen des Volksentscheides mit Cornelia Koss. Die wird mit denen auf dem Podium sitzen. Am 15. Mai findet eine Podiumsdiskussion statt mit dem Titel Grenzenloser Hass, Angriffe auf LGBTIQ+ in Hamburg und der Welt. Von 19 bis 20.30 Uhr in der Zentralbibliothek der Bücherhallen in Hamburg. Am 17. Mai ist der Eider Hobbit. Da gibt es wieder vom LSVD Hamburg, die wird die Regenbogenflagge gestaltet. Mit großen Pappen. Kommt da alle hin, helft mit, die große Regenbogenflagge zu gestalten. Am 21. Juni um 19 Uhr werden wir einen Workshop gestalten über das Thema des Geschlechtsidentitäten, transgeschlechtliche Vielfalt, und zwar im Frauenmusikzentrum. Die Veranstaltung ist kostenlos. Am 14. Juli ist der Non-Binary Gender Day. Eine Veranstaltung dazu ist mir nicht bekannt. Die nächste Sendung findet statt am 29. Juli. Das ist der erste Tag der Pride Week. An dem Tag ist auch die Pride Night. Das CSD-Motto ist dieses Jahr Selbstbestimmung jetzt, verbündet gegen Transfeindlichkeit. Die Demo dazu ist am 5. August, wie immer mittags um 12. Das Straßenfest dürft ihr besuchen vom 4. bis 6. August rund um die Binnenalster.
Das war sie, die 7. Sendung. Alles Gute zu euch da draußen und tschüss Daniel.
Tschüss Cornelia, bis zum nächsten Mal zu Nummer 8. Ciao. Tschüss.